Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Tübinger Campus Funk Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Celine Falter und ich studiere hier an der Universität Tübingen Medienwissenschaft. Und im Rahmen meiner Bachelorarbeit ist es mir möglich, als Werkstück einen Podcast zu produzieren. Neben dem Studium arbeite ich als Werkstudentin im Social-Media-Bereich in der Privatklinik für plastische Chirurgie, dem Ästhetikum Tübingen. Und daraus ist dann schnell die Idee eines Podcasts mit den beiden leitenden Chefärzten Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun entstanden. Heute hören wir in die zweite Folge unseres Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie rein, welcher den Titel Schlauchbootlippen und Doppel-D trägt. Vorab schon mal so viel. In dieser Folge geht es um Schönheitsideale und darum, wie Philipp und Oliver als plastische Chirurgen mit solchen Themen in ihrer Arbeit umgehen. Bevor es mit Teil 1 der zweiten Folge losgeht, jedoch etwas Musik, und zwar Eminem mit Houdini.
Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.
Guess who's back? Back again. She's back. Tell a friend. Guess who's back? 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 Guess who's back?
Baby devil with the forked tongue, and it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead that it grew horns from, still a white shirt, pulling up in a Chrysler to the cipher with the folks, folks in a Bud Light shirt. Lyrical technician, an electrician, y'all light work, and I don't gotta play pretend. It's you, I make believe, and you know I'm here to stay. Cause me, if I was to ever take a leave, it would be aspirin to break your feet. If I was to ask for Megan Thee Stallion, if she would collab with me, would I really have a shot at a feat? I don't know, but I'm glad to be back like
in my back, bro. Like abracadabra.
And for my last trick, poof,
just like that, and I'm back, bro.
Now back in the days of old me, right around the time I became a dope fiend. Ate some cocaine as a way of coping. Take the vote, get the case of OE. Turn me into smiley face emoji. My suit may not be age appropriate, but I will hit an 8-year-old in the face with a participation trophy.
Yes, I have zero doubts that this whole world's about to turn into some Girl Scouts.
Censorship bureau's out. So when I started this verse, it did start off lighthearted at first, but it feels like I'm targeted. Mind-boggling how my profit is skyrocketed. Look what I pocketed. Yeah, the shit is just like y'all have been light jogging in. I've been running at full speed, and that's why I'm ahead like my noggin. I'm the fight yogging in. When you debate who the best, but I'll sound white chalk and win. I step up to that mic cock it in. Oh my god, attention, not again.
In my back, bro. Like abracadabra.
And for my last trick, poof,
just like that, and I'm back, bro.
Break it down.
Sometimes I wonder what the old me'd say.
If what?
If he could see the way she is today, he'd probably say that everything is gay.
Like happy.
What's my name? What's my name?
So how many little kids still wanna act like me? I'm a bigger prick than cacti B, and that's why these thing just like you were being attacked by bees in the coop, leaning back my seat. Open R. Kelly's favorite group, the black guy peas. Feed in my Air Max 90s, white tees, walking parental advisory. My transgender cat Siamese identifies as black but acts Chinese. Like a motherfucking hacky sack, I treat the whole world cause I got it at my feet. How can I explain to you that even myself I'm a danger to? I hop on tracks like a kangaroo and say a few things that do to anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross-dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that. Why? But you can also fuck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. What? Fuck my own kids, they're brats. Gum. They can scoop off, them and you off. You too, Paul, got two balls. Biggest RuPaul's. What you thought you saw ain't what you saw. Cause you're never gonna see me caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like
abracadabra.
And for my last trick,
I'm about to reach in my back, bro.
Like abracadabra. And for my last
mit Houdini hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. In unserer heutigen Sendung hören wir in die zweite Folge des Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie rein, welcher in Zusammenarbeit mit Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter entstanden ist. Es folgt also Teil 1 der zweiten Folge namens Schlauchbootlippen und Doppel-D, produziert von mir, Celine Falter. Ich würde behaupten, dass ich schon relativ häufig mit Schönheitsidealen konfrontiert werde, allein durch das ständige Vergleichen auf Social Media, und bestimmt gilt das auch für meine ganzen Freundinnen. Trotzdem stelle ich mir aber die Frage, ob ihr durch euren Beruf nicht sogar häufiger mit Schönheitsidealen konfrontiert werdet. Philipp, fang nochmal an. Was ist da deine Meinung?
Ja klar, jeden Tag. Also das ist ja mein Beruf. Also letzten Endes kommen ja Menschen zu uns, die unter einer körperlichen Ausprägung leiden und die da eine Veränderung sich wünschen. Und da geht es ja immer um Ideale. Und das Ideal ist immer subjektiv. Ich sage mal immer, der eine will es größer, kleiner, dünner, breiter, sag ich mal, voller, ja, schmaler. Ja. Das heißt, eigentlich will der Mensch ja immer das, was er nicht hat. Ja, und so ist ja das so ein Schönheitsideal. Ich sag mal, ich habe mein PJ auch in Jamaika verbracht. Da war es total angesagt, sehr füllig zu sein, einen riesen Po mit sich rumzutragen. Das war das Schönheitsideal vor Ort. Sehr erfrischend, muss ich sagen, im Vergleich zu unseren Idealen, wo ja eher schmaler, dünner. Ja. Und so ist natürlich das kulturell ein Thema, aber natürlich auch individuell. Ich meine, wir haben so viele kulturelle oder unterschiedliche Menschen einfach in unserer Gesellschaft und jeder trägt ein anderes Ideal mit sich rum.
Du hast jetzt gerade von einem PJ erzählt, was ist das?
Mein praktisches Jahr, Entschuldigung. Also praktisches Jahr im Laufe meines Studiums habe ich 4 Monate in Jamaika verbracht.
Oliver, was sind denn so typische Schönheitsideale, mit denen ihr konfrontiert werdet? Fällt dir da spontan irgendwas ein?
Ja, der Philipp hat ja schon so ein bisschen über die kulturellen Eigenschaften und die internationalen Eigenschaften geredet. Aber wenn man die alle mal zusammennimmt, dann könnte man sagen, aber auch das ist jetzt wieder ein bisschen subjektiv, dass heutzutage gerne gesehen wird, wenn die Brust ein bisschen größer ist, der Po ein bisschen fülliger ist, die Taille aber sehr schlank, die sogenannte Wespentaille, und die Haut straff.
Kann man sagen, dass es in den letzten Jahren eine Veränderung von diesen Idealen gab?
Also ich denke, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, dass die Ideale sich aufgrund Einflüssen durch Social Media und verschiedenen Medien deutlich schneller bewegen und es nicht mehr so ist wie früher, wo man gewisse Phasen der Schönheitsideale fassen konnte, Beispiel 1950er Jahre, 1960er Jahre, dann die 2000er, wo einfach so gewisse Typen, Frauen vor allem, für Schönheit und für Ideale standen. Heutzutage ist es sehr individuell, dynamisch, durch, wie gesagt, Medien beeinflusst, und es fällt mir extrem schwer, da eine ganz klare Tendenz oder das eine wirkliche Schönheitsideal für unser Zeitalter, für unseren Zeitraum zu finden.
Ich habe da aber schon ein bisschen das Gefühl, also muss ich sagen, so wenn ich mir jetzt so anschaue, wie habe ich in den letzten, sage ich mal, Jahren therapiert, da merke ich schon, dass zu Beginn, wo ich mit zum Beispiel den Fettabsaugungen angefangen habe, eher so ganz, da war so diese Size-Zero-Zeit, da waren so ganz schlanke Formen, schon eher fast androgyn von den Frauen gewünscht. Und jetzt geht das Ganze wieder mehr in die Weiblichkeit, was ich schon auch positiv finde, muss ich sagen.
Das heißt, Fazit heute: ist es alles viel schneller im Wandel als früher noch, oder?
Also es ist ja so, wie der Olli gesagt hat, es gibt am Schluss ganz unterschiedliche Wünsche in unserer Gesellschaft, Subtendenzen, wo der eine, wie gesagt, will es kleiner, der andere will es größer. So richtig über den Kamm scheren kann man das heutzutage, glaube ich, nicht mehr.
Wenn du jetzt von über den Kamm scheren sprichst, ich habe das Gefühl, dass Frauen mehr unter dem Druck von solchen Schönheitsidealen leiden als Männer. Also wenn man jetzt beispielsweise George Clooney anschaut, der wurde ja im Alter erst so richtig zum Sexsymbol, und Frauen mit Falten und grauen Haaren sind eher abgeschrieben, wenn es jetzt um Models geht zum Beispiel. Oliver, was würdest du sagen? Wer leidet deiner Meinung nach mehr, oder kann man das überhaupt pauschalisieren?
Also ich gebe dir vollkommen recht, es spiegelt auch unsere Patientengeschlechter oder die Geschlechterverteilung bei uns in der Privatklinik wider. Man sagt zwar immer, dass der männliche Anteil in der plastischen Chirurgie zunimmt, ja, aber auch die Frauen nehmen natürlich zu. Und von der Geschlechterverteilung würde ich mal so grob zwischen 80 bis 90 zu 10 bis 20 schätzen. Die Frauen machen sich da einfach einen größeren Kopf. Die sind beeinflusster, achten vielleicht auch mehr drauf. Und ich würde schon sagen, dass der soziale Druck für die Frauen größer ist als für die Männer.
Dem würde ich auch absolut zustimmen. Also ich glaube, Frauen sind einfach schon historisch besetzt, stehen unter einem viel größeren Druck, was ihr Aussehen angeht, einfach als Männer. Ja. Und da tun die mir schon auch manchmal ganz schön leid, muss ich sagen. Ja. Also ich denke auch, wir Männer stehen unter dem Druck, ja. Aber es ist so letzten Endes natürlich am Schluss, das menschliche Streben geht zur Fortpflanzung. Die Frau im Prinzip soll ein gebärfreudiges Becken, sage ich mal, haben, soll eine Fortpflanzungsmöglichkeit bieten. Das wird über den Körper dargestellt. Ja. Und der Mann soll ja der Versorger, sage ich jetzt, wenn ich es mal ganz runterbreche, sein. Das heißt, da unter diesem Konzept so gesehen ist natürlich das Aussehen der Frau schon auch, ja, da maßgeblich natürlich für die Fortpflanzungsthematik. Ja. Und ich denke, am Schluss, daher kommt es. Ja. Und dem muss man natürlich schon auch immer wieder aufklärend entgegentreten.
Kann man von Unterschieden in dem Alter sprechen? Also gibt es einen Trend, Alter, sage ich mal, wo Männer eher zu euch in die Klinik kommen? Und gibt es das dann auch bei Frauen oder ist es unterschiedlich?
Das ist völlig unterschiedlich. Also wir haben Patienten von 18 bis aufwärts und gelegentlich auch mal unter 18 kommt, da kommen wir, denke ich, später nochmal dazu. Die meisten Patienten jetzt in meinem Umfeld sind so ab 45. Das hängt auch ein bisschen vom Typ ab. Ich denke, im Berufsleben eines plastischen Chirurgen, auch vom Alter her, wächst man mit seinen Patienten mit oder die Patienten wachsen mit einem selber mit. Und als junger plastischer Chirurg ist man vielleicht eher in einem jüngeren Patienten gut und als Alter vielleicht eher in einem älteren Patienten gut. Also ich mag schon zwischen Philipp und mir, dass es auch gewisse Altersunterschiede gibt im Patientengut. Das müssten wir mal statistisch genau analysieren.
Ja, aber das glaube ich schon. Also man sagt auch so, jeder plastische Chirurg findet seine Patienten. Damit will ich sagen, einfach was zusammenpasst, zieht sich gegenseitig an. Ja, das heißt, Patienten, glaube ich, die eher einen lockeren oder sage ich mal, jovialeren Charakter suchen, suchen sich natürlich auch den entsprechenden Arzt. Während wenn sie eher einen seriöseren Arzt brauchen, dann suchen sie sich natürlich auch den.
Vor kurzem saß zum Beispiel eine Patientin vor mir, 78-jährig, die hat mir ihre Oberlider gezeigt und hat gesagt, lohnt sich das Ganze noch? Und dann musste ich so ein bisschen lachen und sagen, was haben Sie denn noch vor im Leben? Und sie hat gemeint, sie fühlt sich super fit und sie geht jetzt noch groß auf Reisen und hat tatsächlich jetzt auch einen neuen Partner. Und sie wird sich einfach noch mal ein bisschen frischer und wohler fühlen. Und da gibt es keine Grenze nach oben. Jetzt einfach mal, um von 18 bis nach oben zu argumentieren.
Wenn wir jetzt von jüngeren PatientInnen sprechen, kommen dann auch manche zu euch mit Bildern von Promis oder InfluencerInnen und wollen oder sagen, ich möchte so aussehen?
Zum Glück nicht. Also mir ist das noch nie passiert, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, wir arbeiten hier in Tübingen, im Schwabenländle. Das ist noch ein bisschen, glaube ich, ein anderes Klientel, was wir haben, wo ich auch sehr dankbar bin, muss ich sagen. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die aus den Großstädten kommen, gerade München, Berlin, da wird einem schon ganz anders, was man da so hört. Ja, also da gibt es das, glaube ich, wirklich. Oder höre ich auch immer wieder, dass die natürlich dann Patienten haben, die mit klaren Vorgaben, mit Bildern kommen. Das haben wir zum Glück nicht. Also das sind bei uns, weiß ich nicht, wir ziehen zum Glück einen Patienten gut an, was doch sehr aufgeklärt, wenig überdreht und ganz normal eigentlich auch ist. Ja. Oder Olli, hast du sowas mal erlebt?
Also es kommt schon vor, dass wir, da fragen wir auch teilweise aktiv nach, dass wir Bilder von zum Beispiel einer schönen Brust erfragen, dass wir einfach eine bessere Idee bekommen, was sich die Patientin, der Patient vorstellt. Aber auch da kommt normalerweise kein Patient, Patientin zu uns und sagt, ich will wie der Promi aussehen, sondern das sind dann ganz normale Bilder als Vorlagen.
Und wenn es nicht bestimmte Promis sind, wie ist es dann mit aktuellen Trends? Also letzte Folge habt ihr kurz mal den Lipflip angesprochen, der ja jetzt vor allem in den letzten Monaten auf TikTok kursiert ist. Merkt ihr da, dass Patientinnen davon beeinflusst werden und zu euch kommen und sagen, ich möchte den Lipflip haben, weil der ist gerade im Trend?
Ja, absolut. Also das habe ich schon häufig, das merke ich schon. Das ist gerade so, letztes Jahr war es so die Jawline, ja, da hat man viel Jawline-Anfragen gehabt. Jetzt zum Winter war es so das Lipflip. Da gibt es immer wieder Themen. Vor Jahren war es dann mal das Backe-Fett-Removal, also wo man dann die Wangen verschmälert, wo man von innen so Fettgewebe entfernt. Ja, da gibt es immer wieder so Trends, die dann irgendwie gesetzt werden, aber das ist zum Glück wenig, muss man ehrlich sagen. Oder Olli, also wie ist es bei dir?
Ja, also ich sehe jetzt nach dem neuen Barbie-Film im letzten Jahr das Barbie-Botox. Mhm,
stimmt,
also nicht mehr
stimmt.
Das Baby, sondern das Barbie-Botox. Das Barbie-Botox ist praktisch Botox in den Nackenmuskel, in den Musculus trapezius, der einfach gerade bei Frauen eine schlankere Region, Schulterregion macht. Und der ist sicherlich ausgelöst worden durch eine Werbemaßnahme aus den USA infolge des Barbie-Films. Ja, aber es sind jetzt keine häufigen Anfragen. Also wie der Philipp schon gesagt hat, wir leben im braven Schwabenland. Und da denke ich, ist die Bereitschaft für solche Trends auch ein bisschen weniger durch kritisches Betrachten.
Ihr fragt sowas aber nicht spezifisch nach, oder? Also ihr habt ja da auch gar nicht die Kapazität für jeden Patient oder Patientin danach zu fragen, habt ihr euch jetzt beeinflussen lassen? Oder merkt ihr das, wenn sich jetzt Patienten bis zu einem gewissen Grad so sehr beeinflussen lassen, dass ihr eher sagt, okay, vielleicht sollten wir da einen Schritt zurückgehen?
Also das merkt man schon mittlerweile. Wir sind ja, also ich sag mal, wir sind so Hobbypsychologen fast. Ja. Also wir extrem ein großer Bestandteil unseres Berufs sind Gespräche und das Überprüfen der Indikation. Also das heißt der richtigen, sage ich mal, dass es einen Grund gibt, um diese Behandlung überhaupt durchzuführen. Ja. Und da sind wir schon sehr streng auch, muss man sagen. Ja. Also es gibt öfters mal auch Patienten, wo wir dann was ablehnen, wo wir jetzt, wenn man ein Gesicht genau anguckt und die sagen, ich will jetzt eine riesen Lippe, ja, und dann schaut man das Gesicht an und sieht aber, die haben aber ein sehr fliehendes Kinn und zu diesem fliehenden Kinn passt eigentlich eine größere Lippe gar nicht, dann sprechen wir das natürlich auch an und raten ab von bestimmten Maßnahmen. Und das macht dann auch einen richtig guten Arzt in der ästhetischen Medizin aus, dass nicht alles durchgeführt wird, was nur angefragt wird, sondern auch ganz klar die Regeln im Prinzip oder die Logik, wie sieht was gut aus, dann dem Patienten auch erklärt und dann auch gewisse Dinge nicht durchführt.
Oliver, du hast jetzt vorher von PatientInnen gesprochen, die unter 18 sind. Was müsst ihr da beachten oder was ist euch da auch wichtig?
Zunächst mal gibt unsere Fachgesellschaft vor, dass wir nicht unter 18 Jahren ästhetisch operieren. Das heißt, wir achten schon ganz klar darauf, dass unsere Patientinnen, Patienten volljährig sind, weil sie einfach dann auch selber entscheiden können. Oft kommen sie dann auch mit Partner, mit Angehörigen, um einfach gerade in jüngerem Alter nochmal sich ein Bild zu machen. Wenn PatientInnen dann unter 18 Jahren sind, dann ist es natürlich uns am liebsten, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Das heißt, wenn ein anderer Arzt, wir stellen nämlich üblicherweise die medizinische Indikation nicht selbst, ja, einen medizinischen Bedarf sieht, sei er physisch, weil man einfach eine deutliche Störung hat, oder auch psychisch. Ich habe da ein Beispiel. Ich habe jetzt demnächst eine Patientin zu operieren, die eine Schamlippenstraffung hatte im Ausland. Und die wurde inkomplett durchgeführt. Sie ist 17. Sie leidet extrem drunter, weil sie Entzündungen hat. Sie hat mechanische Irritationen. Sie hat auch einen Partnerschaftskonflikt und leidet extrem drunter. Ihre Lebensqualität ist dadurch herabgesenkt. Und ich habe mir dann von dem französischen Kollegen eine Bescheinigung ausstellen lassen, in der er ganz klar darlegt, auch schlüssig, dass es eine medizinische Indikation ist. Und somit habe ich kein Problem, die Patientin zu operieren. Aber auch wir selber sehen natürlich da häufiger auch mal ein Thema, wie wir oder sind manchmal an unseren Grenzen, wie wir unter 18 schon gerne helfen würden, aber am Ende dann es eigentlich nicht tun sollten. Also da bedarf es einem gewissen Fingerspitzengefühl, aber auch einer gewissen Absicherung, dass man vielleicht sich da ranwagt und die 18-Jahre-Grenze unterschreiten kann, mit Hilfe von anderen Kollegen, die einfach dann auch eine Indikation sehen.
Aber ich glaube, ganz wichtig ist, nochmal herauszuarbeiten, was der Oliver beschreibt. Hier geht es um Fehlbildung, hier geht es wirklich um körperliche Störungen, die jetzt wirklich funktionelle Probleme machen. Ja. Und natürlich dann jetzt auch psychische Probleme, wie der Oliver beschreibt. Aber das ist schon, glaube ich, nochmal wichtig. Hier geht es jetzt nicht um irgendwie eine zu große Nase. Hier geht es um wirklich eine riesige Brust, die zu Rückenbeschwerden führt. Hier geht es um extrem abstehende Ohren, die zum Hänseln in der Schule oder zum Mobbing führen. Das sind Themen, wo wir uns dann auch unter 18 mal annehmen. Aber grundsätzlich versuchen wir eigentlich immer, das 18. Lebensjahr abzuwarten.
Das Beispiel abstehende Ohren ist super. Mhm. Vielen Dank, Philipp. Die abstehenden Ohren machen natürlich jetzt nicht irgendeine funktionelle Störung. Das heißt, ich habe nicht Schmerzen, ich habe nicht ein größeres, wie gesagt, funktionelles Problem, sondern das ist rein psychischer, psychologischer Art. Und da sind wir natürlich in einem anderen Bereich. Da gilt es, das schon abzuklären. Und die medizinische Indikation ist da sehr schwer zu stellen. Trotzdem operieren wir auch zum Beispiel den klassischen 6-Jährigen, der, bevor er dann eingeschult wird und schon im Kindergarten gehänselt wird, dann mehr anliegende Ohren oder schönere Ohren, symmetrischere Ohren hat.
Bei dann Patienten unter 18 braucht ihr oder benötigt ihr aber auf jeden Fall auch eine Unterschrift des Erziehungsberechtigten oder der Erziehungsberechtigten, oder?
Beider sogar. Also es geht immer, also in unserem Fall, wir lassen uns immer wieder, wie der Oliver auch gesagt hat, die medizinische Indikation auch extern bestätigen. Dann sprechen wir natürlich auch mit dem Kind. Also ich meine, ganz ehrlich, jetzt gerade in so einem 6-jährigen Kind, die sind ja schon, die können ja schon was sagen. Ja, also da fragt man dann kleiner Bub oder kleines Mädchen, wie sieht's aus? Und dann sind die ganz klar, die sagen, mich stört das wahnsinnig. Ja, ich will diese Ohren anliegend haben. Teilweise, ich habe einen Fall gehabt, wo dann ein kleines Kind mit Sekundenkleber sich die Ohren angeklebt hat, sich sogar verletzt hat dann dadurch. Ja, und das also wirklich schlimme Geschichten. Und dann brauchen wir die Unterschrift beider Eltern, wollen natürlich auch das Einverständnis der betroffenen Personen. Ja, und am besten noch die Indikationsüberprüfung durch einen externen Arzt.
Das war Teil 1 der Folge Schlauchbootlippen und Doppel-D aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner von mir, Celine Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bevor es mit Teil 2 weitergeht, erstmal etwas Musik. Es folgt Justin Bieber und Nicki Minaj mit Beauty and a Beat. Young Money. Nicki Minaj, Justin. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget.
It's so. it on my incline. World tour, it's mine. 10 little letters and a big sign. Justin Bieber. You know I'ma hit him with the ether. Buns out, wiener. But I gotta keep an eye out for Selena. Beauty, beauty and the beast. Beauty from the east. Beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the streets. Beetle get deceased. Every time beauty on the beat.
Und Nicki Minaj mit Beauty and the Beat hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Hi, ich bin Celine Falter und in unserer heutigen Sendung hören wir in die zweite Folge meines Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, rein. Gemeinsam mit den beiden Ärzten, Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun, unterhalte ich mich über das kontroverse und sehr subjektive Thema der Schönheitsideale. Nachdem mir die beiden erzählt haben, wie häufig sie in ihrem Alltag als plastische Chirurgen mit Schönheitsidealen konfrontiert werden, sprechen wir über den schnellen Wandel der Schönheitsideale ab dem 20. Jahrhundert und über die Risiken von Schönheitseingriffen wie dem Brazilian Butt Lift, auch bekannt unter der Abkürzung BBL.
Ich habe mich jetzt gefragt, ob es schon immer Schönheitsideale gab. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Ich bin nur bis ins 20. Jahrhundert gegangen, das hat schon gereicht. Angefangen mit Marilyn Monroe, hast du ja gerade auch angesprochen, Oliver. Bei ihr war es große Brüste, breite Hüften, schmale Taille. Dann ging es weiter 60er, wieder extrem dünn wie Audrey Hepburn. Dann in den 70ern Wonder Woman, schlank und sportlich. Da habe ich mich gefragt, sind es nicht letztendlich immer Ideale, die erstens extrem schwer zu erreichen sind, weil anatomisch ist es ja schon schwer, muss man ja eigentlich schon von der Veranlagung, sage ich mal, Glück haben als Frau, wenn man sehr schlank ist, aber trotzdem größere Brüste hat. Also normalerweise sieht man ja sehr sportliche Frauen eher mit eher kleineren Brüsten. Es ist ja schon sehr extrem. Das heißt, es ist ja eigentlich auch eher das Ideal, was schwer zu haben ist. Immer das, was man schwer kriegt. Und ich bin dann hängen geblieben bei den Kardashians, die ja jetzt sehr hoch im Kurs sind, eigentlich schon seit 2010. Und ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von dem Paper Magazine Cover von Kim Kardashian aus dem Jahr 2014, wo sie auf ihrem Po ein Champagnerglas balanciert. So. Und ich habe das Gefühl, dass heutzutage durch eben solche Magazincover beispielsweise ein solcher Druck von außen herrscht, dass die Hemmschwelle sinkt, sich risikohaften Operationen oder Behandlungen zu unterziehen. Also ich habe dann auch an das Mittel Ozempic gedacht von Novo Nordisk, das ja auch von den Kardashians genutzt oder wo es hieß, es wird von den Kardashians genutzt, als Abnehmspritze war es dann letztes Jahr bekannt. Da sind ja sogar die Aktienkurse von dem Unternehmen in die Höhe geschossen und bin dann letztendlich stehen geblieben beim Brazilian Butt Lift, auch genannt BBL. Soweit wie ich informiert bin, ist der BBL ja einer der gefährlichsten, sagen wir mal, Operationen in der plastischen Chirurgie mit einer Sterberate von 1 zu 3.000. Und die Süddeutsche Zeitung hat auch von einem Arzt berichtet, der verurteilt wurde, weil zwei seiner PatientInnen gestorben sind nach so einem BBL. Wie steht ihr zu solchen Operationen, bei denen so ein enorm hohes Risiko herrscht? Philipp, vielleicht willst du mal anfangen.
Ja, also danke, für deine Zusammenfassung erstmal. Also es ist ein Spannungsfeld, in dem wir hier arbeiten. Ja, dessen sind wir uns auch tagtäglich bewusst. Und dieser Arzt, den du jetzt ansprichst, der ist eine ganz unglückliche Geschichte. Also das passt jetzt zu der, was wir letzte Folge auch schon hatten, zu diesem fachfremden Operieren. Dieser Arzt in Düsseldorf war ein Internist, also ein ein Mediziner, der sich nochmal um innere Erkrankungen kümmert, ähnlich wie einem Hausarzt. Ja, und der hat angefangen, Fettabsaugung durchzuführen und dann irgendwann auch diese Brazilian Buttlifts. Und da sind wirklich zwei Patienten gestorben. Vielleicht gab es sogar noch mehr, man weiß es nicht. Dem wurde dann zum Glück die Zulassung auch entzogen. Aber das ist mal erstmal ein Beispiel, dass es halt leider nicht in Deutschland so ist, dass man davon ausgehen kann, dass wenn ein Arzt so eine OP durchführt, dass er da unbedingt auch qualifiziert ist dazu. Und und leider muss es dann wohl erst Todesfälle geben, ja, bis dann wirklich auch der Gesetzgeber aktiv wird und dann, sage ich mal, sowas unterbindet. Grundsätzlich ist das Brazilian Buttlift ja eine nicht ganz ungefährliche Operation. Es ist jedoch so, dass es mittlerweile schon auch viel Wissenschaft zu diesem Eingriff gibt und man kann diesen Eingriff schon auch sicher durchführen. Ja, also das heißt, das Problem beim Brazilian Buttlift ist, dass wir saugen Fett ab an einer anderen Körperstelle, bereiten dieses Fett auf und unterspritzen dann das Unterhautgewebe des Pos, um dadurch eine Po-Vergrößerung durchzuführen. Das Problem ist hierbei nur, dass im Po auch relativ große Gefäße laufen und wenn dieses Fett in ein großes Gefäß, vor allem ein arterielles oder ein venöses, gespritzt wird, dann kann es sein, dass eine Embolie, also eine Lungenarterienembolie mit einem Fettembolus, also einem Fettklumpen entsteht und daran kann man sterben. Ja. Und es gibt aber hier relativ viele Daten mittlerweile, auch wissenschaftliche Untersuchungen, wie man das technisch so machen kann, dass die Komplikationsrate doch sehr, sehr niedrig wird und fast nahezu gen Null geht. Also es bedeutet, man kann dann mit Ultraschall gesteuert dieses Fett in bestimmte Schichten einspritzen, wo man einfach weiß, da sind diese Gefäße nicht. Dadurch wird der Eingriff schon sicherer, aber grundsätzlich von einer ungeübten Hand ist es vollkommen so, ja, damit kann man Leute umbringen und es ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingseingriff, muss ich sagen. Ich führe den schon hin und wieder mal durch, dann aber unter ganz besonderen Sicherheitsmaßnahmen und da sind die Komplikationsraten doch deutlich niedriger.
Ihr müsst ja auch auf gesundheitliche Hintergründe der PatientInnen achten. Was wäre jetzt bei einem BBL zu beachten? Welche PatientInnen würden da nicht in Frage kommen, Oliver?
Also die medizinischen Kontraindikationen für so einen Eingriff wären auf jeden Fall kardiale, also Gefäßerkrankungen im Herzbereich, in den Gefäßen an sich. Der Philipp hat es vorher gesagt, Arterien und Venen und auch vor allem auch Vorgeschichten wie Thrombosen, Embolien oder auch kongenitale, also angeborene Blutgerinnungsstörungen. Die wären für mich jetzt eine Kontraindikation, um so einen Eingriff durchzuführen.
Ja. Wenn ich da auch noch kurz was beitragen, also wichtig ist für mich auch noch grundsätzlich, gerade wenn wir über Indikationsstellung sprechen, dann auch immer, dass die Patientin oder der Patient verstehen, was wir da durchführen, dass sie das intellektuell auch, sage ich mal, verstehen, was es für sie bedeutet, also was die Nachbehandlung angeht, die Schonungsphase, auch was das realistische Ergebnis angeht und dann auch noch, sage ich mal, gerade jetzt beim Brazilian Buttlift, dass die Patienten am besten nicht rauchen. Und die Nachbehandlung ist auch nicht ganz ohne. Das heißt, die müssen nämlich 6 Wochen auf dem Bauch liegen, ja, oder dürfen nicht sitzen. Ja. Und all diese Dinge kommen damit rein. Und wenn ich das Gefühl habe, meine Patientin oder mein Patient, die verstehen das nicht oder die können auch dieses Programm nicht durchlaufen. Und dann ist es auch häufig für mich ein Grund zu sagen, nee, wir machen das lieber nicht. Weil dann kann es ja sein, da bin ich nicht überzeugt davon, dass ich der Patientin oder dem Patienten helfen kann und sie zufriedenstellen kann. Und dann sollte ich den Eingriff auch nicht durchführen.
Wenn wir jetzt wieder weggehen von Operationen und hingehen zu Behandlungen, vor allem im Gesicht. Und ich denke da an, sagen wir mal, Schlauchbootlippen. Oder auch wenn wir an Operationen denken, wie Doppel-D zum Beispiel, ist ja eigentlich immer das, mit dem man plastische Chirurgie so ein bisschen verbindet. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Und zwar heißt die Dame Kim Virginia und war in diesjährigen Dschungelcamp mit dabei, also 2024. Und ich finde, die jüngeren HörerInnen kennen sie vielleicht. Man sieht bei ihr auf den ersten Blick eigentlich, dass sie sich die Lippen hat unterspritzen lassen. Vielleicht seht ihr sogar noch andere Behandlungen, wenn ihr sie so anschaut. Natürlich alles subjektiv, aber wie steht ihr denn dazu, wenn man das sofort sieht? Das ist ja, also ich stelle mir vor, dass das eigentlich sogar überhaupt nicht euer Ziel ist, sondern dass ihr eigentlich wollt, Patientinnen laufen bei euch raus und man sieht und merkt überhaupt nicht, dass sie bei euch waren. Oliver?
Ja, genau. Also der Trick ist eigentlich häufig, dass man den Patientinnen vermittelt und das wollen auch ganz, ganz viele, dass man frisch aussieht, aber keiner so richtig festmachen kann, woran das liegt. Ja, also Beispiel eine Lidplastik. wo die Augen einfach offener sind, wo vielleicht die Kolleginnen, die Freundinnen sagen, ah, siehst du gut aus, warst im Urlaub, aber oder man guckt ins Gesicht und kann es nicht an irgendwas festmachen, ja. Und jetzt das Bild, was du mir gezeigt hast, ist natürlich ja genau das Gegenteil. Also es handelt sich um eine Person, die nicht wirklich natürlich aussieht. Und ich finde, dass viele Personen sich dadurch unter Wert verkaufen. Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist eine wunderhübsche Frau, aber ja, sie ist eben nicht natürlich. Und unser Ziel ist ja die Natürlichkeit. Mhm. Und dafür stehen wir.
Mir tut, wenn ich die angucke, dann tut sie mir einfach nur leid. Das ist eigentlich echt, wie der Olli sagt, ein wunderschönes Mädchen, ja. Und mei, diese Riesenlippe, die da ins Gesicht gezimmert ist, völlig unpassend zum Rest des Gesichtes, die Wangen wahrscheinlich auch aufgespritzt. Also irgendwie, ja, tut mir nur leid, muss ich sagen, ja. Wir hatten vor kurzem beim Kongress ein interessantes Gespräch mit auch ein paar internationalen Kollegen. Da saß ich in so einer Roundtable-Diskussion. Da hatten wir gerade dieses Thema, weil es auch teilweise immer, gerade in Asien, immer zu extremeren Ausprägungen auch der ästhetischen, plastischen Chirurgie kommt. Da hatten wir auch die Diskussion, ja, die Asiaten waren fest davon überzeugt oder haben da wirklich einen Standpunkt vertreten, dass man das Recht hat, auch scheiße aussehen zu dürfen. Ja. Also die haben gesagt, naja, wir sind so frei heute in unserer Gesellschaft, ja, wenn ich eine Patientin habe, die mir glaubhaft vermittelt, ich will halt einfach so aussehen, dann darf sie das auch. Das würde ich schon auch unterschreiben, weil ich denke, wir sind eine freie Gesellschaft. Man hat das Recht heute, sich zu kleiden, wie man will, zu machen, was man will, zu essen, was man will, in den Urlaub zu gehen, wo man hin will. Also soll man sich auch gerne den Körper wünschen oder machen lassen, den man so will. Das Problem ist bloß, ich muss ja nicht unbedingt der sein, der das dann realisiert. Mhm. Ja, ich muss dann ja so eine Person nicht unbedingt auf ihrer Reise begleiten. Dafür gibt es dann andere Ärzte und die dürfen das dann auch gerne machen. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt das Gesicht wieder dieser Frau angucke, ich bin mir sicher, das war kein plastisch-ästhetischer Chirurg. Mhm.
Ja, also dann, wenn wir es mit unserer ersten Folge kombinieren, eher wahrscheinlich Schönheitschirurg oder...
Genau, also wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, irgendeiner, der zumindest nicht, sage ich mal, das ästhetische Konzept eines natürlichen Gesichtes begriffen hat. Ja.
Ich meine, es ist natürlich alles subjektiv und man kann es nicht pauschalisieren, aber gibt es wirklich KollegInnen von euch, die die Dame anschauen würden und sich denken würden, bildhübsch, was da gemacht wurde mit ihr? Oder hat es da wirklich auch einen wirtschaftlichen Aspekt, dass Ärzte sagen, ja gut, okay, wenn sie jetzt noch ein 10. Mal zu mir kommen will, sie zahlt, dann mache ich es ihr auch. Und wie ist es dann bei euch? Also, so wie ich euch kenne, sagt ihr dann natürlich nein, egal ob du jetzt zahlst oder nicht, das machen wir nicht, weil wir finden es nicht schön, oder?
Also, ich muss ja immer hinter dem stehen, was ich auch mache. Wenn ich mich zufrieden bin mit dem Ergebnis, was ich, sage ich mal, hervorbringe, dann kann ich auch nicht gut schlafen. Ja. Und ich habe da einfach eine Idee, wie meine Ergebnisse aussehen sollen, nämlich natürlich, nachhaltig und zum Patienten passen, ja, und alles darüber hinausgehend. Ich meine, ich bin schon auch mal bereit, vielleicht ein bisschen an die Grenze irgendwo hinzugehen, aber ich muss mich damit wohlfühlen. Und es muss natürlich auch medizinisch vertretbar sein. Und leider ist es halt ein Geschäft, wo man sehr viel Geld damit verdienen kann. Und wir haben immer wieder Kollegen, die dann einfach nicht Nein sagen können. Man muss aber auch sagen, auch Kollegen, die einfach das vielleicht auch nicht verstehen. Also es gibt ja wirklich Menschen, die vielleicht trotzdem was Gutes damit tun wollen, aber es leider nicht tun, ja.
Zu hören war Teil 2 der Folge Schlauchbootlippen und Doppel-D aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner von mir, Celine Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Gleich hören wir in den letzten Teil der Folge rein. Davor gibt es aber nochmal etwas Musik. Wir hören You Can't Always Get What You Want von den Rolling Stones.
I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man, and I said, that you can't always get what you want, honey. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, well, you might just find that you're what you need. Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with your friend Jimmy, a man didn't look pretty ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor is cherry red. I sung my song, my friend Mr. Jimmy, and you said one word to me and that was dead. I said that you can't always get what you want, honey, and you cannot always get the man that you want, and you cannot always get the man that you want. But if you try sometime, just might find, that you want. Yeah, oh baby, oh yeah, now hit me. In a glass was a bleeding man. She was practiced at the art of deception. I could tell by her blood-stained hands. And I said, that you can't always get what you want. Oh, you can't always get what you want. What you want. But if you try sometime, it just might find, it just might find, find you what you need. Ah, yeah. And you can't always get what you want. And you can't always satisfy your greed. Ah, you can't always get what you want. But if you try sometime, it just might find. It's just my fire. Get what you need. Hey, hey, hey,
yeah. Oh, baby. Oh, baby.
You can't always get what you want von den Rolling Stones hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Der Titel des bekannten Klassikers passt sehr gut zu unserem heutigen Sendungsthema, der plastischen Chirurgie. Denn sie ermöglicht in vielen Fällen eben doch, dass man bekommt, was man sich sehnlichst wünscht. Mein Name ist Celine Falter und ich durfte im Rahmen meiner Bachelorarbeit den Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, in Zusammenarbeit mit den beiden plastischen Chirurgen Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun produzieren. Bei uns geht es gleich weiter mit dem dritten und letzten Teil der Folge Schlauchbootlippen und Doppel-D. Mich hat vor allem interessiert, ab welchem Punkt Philipp und Oliver ihren PatientInnen nicht mehr geben, was sie wollen und stattdessen Nein sagen.
Also das Nein objektiv ist diese Altersgrenze. Also unter 18 Jahren geht zunächst mal nichts im ästhetischen Bereich. Da halten wir uns ganz streng dran. Subjektiv ist natürlich die schwierigere Thematik, sich dem Ganzen zu nähern. Nein, sagt man oder würde ich immer dann sagen, wenn ich merke, dass die Erwartungen unrealistisch sind. Also der Check im Gespräch, wie ist die Motivation, wie realistisch sind die Erwartungen an den Eingriff, an die Operation, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich da eine große Diskrepanz sehe, dann würde ich einen Rückzieher machen und sagen, geht nicht. Und das dem Patienten, der Patientin zu verkaufen und zu erklären, dass es Nein von unserer Seite gibt, weil wir ja in unserer Berufsgruppe, wenn wir jetzt in den gemeinsamen Topf der Schönheitschirurgie reingeschmissen werden, ja, ein gewisses Bild in der Gesellschaft haben, ist extrem schwierig.
Und habt ihr eine Regelung bei euch in der Klinik, bis zu wie viel Milliliter spritzt ihr auf beim ersten Mal oder irgendwie sowas?
Nee, also so Grundregeln, muss man jetzt mal ehrlich sagen, haben wir vielleicht für ganz kleine Teilbereiche, aber allgemein ist ja so, jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch bringt was anderes mit. Jeder Mensch will woanders hin. Und dann müssen auch andere, sage ich mal, Bereiche oder einfach Mengen möglicherweise mal aufgemacht werden, die jetzt vielleicht nicht üblich sind. Also so für mich besteht da jetzt keine Grenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es muss halt passen. Ich meine, reine Milliliter-Anzahl sagt nicht viel aus. Weil vielleicht bei einem Gesicht, wo es einen großen Bedarf gibt, brauche ich auch vielleicht viel. Bei einem Gesicht, wo es keinen großen Bedarf gibt, brauche ich nicht so viel. Und ich glaube, das gibt dann immer, also so immer das Maß zu finden, weil die Dosis macht ja immer das Gift.
Und dann ist es so, dass wir untereinander natürlich auch unsere Besprechungen haben und einzelne Fälle diskutieren. Also es ist nicht unbedingt eine Einzelentscheidung des Arztes mit der Patientin, dem Patienten, sondern wir holen uns gerade auch nicht nur fachlich, sondern auch in solchen ethischen Fragestellungen mal Hilfe beim anderen Kollegen, haben unsere Besprechungen und deklinieren das dann durch und kommen dann meistens zu einem gemeinsamen Schluss.
Und das Ganze muss auch nochmal, Entschuldigung, sicher sein. Ich würde nie irgendwas machen, weil am Schluss, habe ich ja in der ersten Folge auch schon mal gesagt, wir sind ja nichts, was zum Überleben notwendig ist. Das bedeutet, ich würde nie irgendwas empfehlen oder was machen, wo ich denke, wir gehen hier irgendeine Gefahr ein. Ja, weil am Schluss ist es ja so, wir reden hier jetzt nichts über lebensnotwendige Dinge, sondern zwar klar, was die Lebensqualität verbessern kann, aber da sollten wir immer kein Risiko eingehen. Und wenn, wie gesagt, Vorerkrankungen bestehen oder irgendwie das Gefühl habe, der Patient packt es vielleicht auch psychisch nicht oder so, dann sagen wir Nein. Und zwar nicht nur Nein, um den Patienten zu schützen, sondern auch um uns zu schützen. Weil ich meine, wir haben jetzt wirklich jahrelange Erfahrung in dem Geschäft. Es gibt einfach Patienten, wo vielleicht auch man das machen könnte, aber man hat irgendwie ein ungutes Gefühl und man hat einfach über die Jahre Erfahrung, merkt man, da geht irgendwann manchmal so eine Alarmglocke an und dann muss man einfach auch konsequent sein und auf die hören.
Oliver, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die ethische Richtung gehen, inwiefern würdest du sagen, dass die Möglichkeit, sich behandeln oder operieren zu lassen, solche Schönheitsideale im Endeffekt fördert? Weil würde es die Möglichkeit nicht geben, dann würden ja noch weniger Menschen dem Ideal entsprechen.
Darf ich nochmal die Frage als Verständnisfrage umformulieren? Das heißt, du sagst, dass wir als plastische Chirurgen aktiv die Schönheitsideale mitbestimmen, weil wir die Möglichkeit dazu bieten. Ist es richtig?
Zumindest nicht bestimmen, aber vielleicht unterstützen.
Okay. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir als plastische und ästhetische Chirurgen da nicht aktiv stark mitwirken. Ja? Also es werden ja Wünsche an uns herangetragen und wir checken ab oder unsere Aufgabe ist es, die Machbarkeit abzuklären und dann das Ganze auch, wenn machbar, umzusetzen. Im Rahmen natürlich nicht nur technisch, sondern auch in unter Berücksichtigung des Patienten, der Patientin, wie die Wünsche sind. Und diese pure Umsetzung oder das Abklären der technischen Möglichkeiten ist meiner Meinung nach noch zu wenig, um am Ende ein Schönheitsideal zu bauen oder zu bilden. Ich denke, das hat eigentlich nichts mit uns zu tun.
Das sehe ich genauso, das würde ich absolut genauso wie der Oliver unterstreichen. Ich sehe da eher halt die Kulturzentren, also Hollywood, ja, Amerika, weiß ich nicht, jetzt Asien kommt auch immer mehr rein. Die sehe ich da in der, sag ich mal, in der Schuld oder den Grund, sage ich mal, drauf, wir plastisch-ästhetische Chirurgen, ich sehe uns ja eher, Oliver, in unserer Tätigkeit, wir bremsen ja eher den Patienten oder die Patientin. Also das heißt, wir treiben ja nicht an. Ja? Also wir wollen ja immer eher eigentlich ein bisschen weniger ist mehr, sage ich mal. Und das, wir versuchen da immer mehr eine Natürlichkeit einfach reinzubringen. Und natürlich gibt es auch andere Kollegen, die das vielleicht ein bisschen anders, aber das sind die wenigsten.
Ja, am Ende ist es trotzdem so ein bisschen wie eine Macht, die wir besitzen, weil wir, sagen wir mal, die Summe an Schönheit umverteilen. Also wir können sagen, wir geben die Schönheit den Schönen oder wir geben die Schönheit den nicht so Schönen. Ja, wir sind eigentlich pro nicht so schön. Nicht so schön meine ich jetzt, wenn wirklich offensichtliche Probleme da sind. Also irgendwelche Störungen am Körper, irgendwelche Riesenfettdepots, die einfach stören, Fett, das wehtut. Stichwort Lipödem ist ein Thema. Also wenn wir in den medizinischen Bereich, in den funktionellen Bereich reingehen, ich denke, da fühlen wir uns am wohlsten. Und wenn es rein um eine mediale Beeinflussung geht oder irgendwelchen Vorreitern im Medienbereich voran oder nachzueifern, dann wird es für uns schwierig. Das ist ein ethisches Problem, aber oft halt auch ein technisches Problem.
Ja.
Aber was ich total toll finde, was der Oliver hier angesprochen hat, ist wirklich dieses Thema, dass wir so ein bisschen nivellieren. Also das ist ja schon eine wahnsinnige, wie soll man sagen, Möglichkeit heute in der heutigen Zeit. Ich meine, wir sind so frei in allem. Wir können alles bestimmen, sage ich mal, wo wir wohnen, wo wir leben. Und wir haben jetzt auch die Freiheit, über unseren Körper zu bestimmen. Das ist ja so eine Emanzipation über diese Grenzen. Und man sollte schon auch wirklich herausarbeiten, dass das einfach auch ein wahnsinniges Leid ist, was unsere Patienten an uns rantragen. Also die krumme Nase mag für den einen vielleicht von extern betrachtet nicht schlimm sein, aber das Leid ist immer subjektiv. Und eine krumme Nase kann, wenn sie dann wieder gerade wird, so eine Lebensqualität, Verbesserung mit sich bringen und so ein Selbstbewusstsein, was der Person so viel Kraft für ihr Leben geben kann, das ist manchmal schon enorm. Und das sehe ich immer wieder bei meinen Patientinnen und Patienten, die vor der OP vielleicht doch etwas versteckt irgendwie zur Tür reinkommen und dann neues Selbstbewusstsein durch den Eingriff generieren und einfach in einer ganz anderen, ganz anders im Leben durch den Eingriff stehen. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, diesen Menschen so viel Kraft und so viel positive Energie für ihr Leben mitzugeben, dann fühle ich mich einfach immer am richtigen Ort und denke auch, wir machen das Richtige.
Ja, und ich denke vielleicht auch hier als kleinen Hinweis, es ist ja wirklich so, dass es etwas verpönt ist, wenn man sagt, oh, die ist ins Ausland geflogen und hat sich die Nase machen lassen und dann geht es bei mir zu Hause im Dorf rum. Und ich muss sagen und auch offen zugeben, bei mir war das anfangs, bevor ich bei euch gearbeitet habe, auch so, dass ich eher negativ eingestellt war. Und jetzt habe ich ja auch etwas PatientInnenkontakt bei euch und ich muss wirklich sagen, auch an alle HörerInnen da draußen, ich würde es jetzt einfach so sagen, judged einfach nicht zu schnell, verurteilt die Leute nicht zu schnell, sondern es gibt immer wirklich einen Hintergrund. Und ich hatte jetzt auch mit einer Patientin von Philipp wirklich so ein tiefgründiges, schönes Interview, wo man wirklich gemerkt hat, die Dame hatte eine Bauchdeckenstraffung, es hat ihr einfach neue Lebensenergie gegeben. Und die war danach einfach komplett verwandelt und hatte viel mehr Selbstbewusstsein. Und das muss man an der Stelle wirklich auch mal betonen. Es geht hier nicht nur um aufgespritzte Lippen, in Anführungszeichen ja auch, wie von der Dame Kim Virginia, sondern ihr wollt ja den Menschen wirklich helfen. Und so, was ich mitbekomme bei meinem Alltag bei euch, tut ihr das eigentlich bei allen Patienten, die bei euch rauslaufen. Und deswegen wollte ich auch nochmal auf die Themen Selbstliebe und Selbstakzeptanz als Schlusswort eingehen, die ihr ja auch auf eurer Webseite sehr stark vertretet. Als Beispiel habt ihr ein Zitat von Coco Chanel auf eurer Website stehen: Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein. Als Abschlussfrage vielleicht, wie versucht ihr Selbstliebe zu fördern in eurer Praxis? Vielleicht auch nicht nur durch die Behandlungen, sondern auch in eurem Umgang mit PatientInnen.
Also ich glaube, unser Anspruch ist einfach, eine Einheit wieder vom Inneren zum Äußeren herzustellen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir alles erreicht.
Genau, also wir sehen uns in der Rolle, dass wir durch Maßnahmen eine Verbesserung herbeiführen, idealerweise mit dem geringstmöglichen Risiko und dem maximalen Benefit für die Patienten.
Das war der dritte und letzte Teil der Folge Schlauchbootlippen und Doppel-D aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie von mir, Celine Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit insgesamt 5 Folgen gemeinsam mit den beiden Chefärzten des Ästhetikum Tübingens, Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun, produzieren dürfen. In dieser Folge haben wir uns vor allem mit dem Thema der Schönheitsideale, ihrer Entstehung und ihrer Gefahren beschäftigt. Bevor wir jedoch endgültig zum Ende kommen, noch etwas Musik. Wir hören Orphans von Coldplay. Orphans hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. In unserer heutigen Sendung hörten wir Folge 2 des Podcasts Natürlich ist natürlich schöner von mir, Celine Falter. Ein großes Dankeschön nochmal an meine beiden Gesprächspartner, Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter. An den Reglern saß Putzada Pondet, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Celine Falter. Tschüss und bis bald.